Veganinchens Stimme.
Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Im Frühjahr 2020 gab es hier und im Radio die Sendung Helden der Meere, wo ich auf die Bedrohung und die Zerstörung des Ökosystems Meer und unserer Ozeane aufmerksam gemacht habe. Und jetzt habe ich beruflich das Glück gehabt, einen Experten und Wissenschaftler vor dem Mikro zu haben, wenn auch nur per Videotelefonie, und zwar den Meeresbiologen Dr. Robert Hofrichter, den man vielleicht aus diversen Dokumentationen über das Meer kennt oder auch von seinen Büchern. Und vor allem kann er aber aus einem inneren Erfahrungsschatz berichten, weil er das gesehen hat, das intakte Ökosystem, paradiesische Artenvielfalt im Meer, als auch die Auswirkungen des Klimawandels, den enormen Druck des Tourismus auf unser Ökosystem und viele andere Probleme. Und über das spreche ich mit ihm. Ich habe ihn auch ein paar Sachen aus der Sendung von damals gefragt. Wie funktioniert es mit den Korallen? Warum haben die Farben und warum verbleichen sie? Wie gefährdet sind sie? Was ist mit den Haien? Was ist mit den vielen Fischen, die da im Beifang gefangen werden? Ganz furchtbare Dinge. Aber wir haben auch über positive Dinge gesprochen. Und obwohl es eigentlich eine rein naturwissenschaftliche Sendung sein sollte, blickt meiner Meinung nach auch ein bisschen wieder das Veganinchen und der große Ruf nach Tierrechten und Recht der Natur für sich selbst durch. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure Christina.
Ich habe heute einen Gast zu Gast, den ich mir schon lange gewünscht habe. Man kennt ihn von der Schule am Meer, als auch von diversen Dokumentationen. Meeresbiologe Dr. Robert Hofrichter, promovierter Biologe, Buchautor. Unter anderem 2020 ist sein neues Buch Das Mittelmeer, Geschichte und Zukunft eines ökologisch sensiblen Raumes erschienen. Er ist Journalist und Naturfotograf. Bereits seit Beginn der 1990er widmet er sich dem Schutz der Meere, ist Mitbegründer von Mare Mundi und dem Red Sea Environmental Center sowie des FNZ Forum Natur und Zukunft. Herzlich willkommen, lieber Robert, in der Sendung. Ich freue mich, dass es geklappt hat und wir uns sprechen und sehen können.
Grüß Gott, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Starten wir gleich los über die Korallen. Was viele Menschen nicht wissen, Korallen sind keine reinen Kalkgebilde, sondern sie sind Tiere. Sogenannte Nesseltiere, verwandt mit den Quallen. Lieber Robert, ich würde jetzt gern von dir wissen, wie kommt es zustande, dass Korallen so bunt sind und was ist passiert, dass sie immer mehr ausbleichen?
Ja, Korallen sind tatsächlich Tiere, was man ihnen nicht im ersten Moment ansieht. Erstens, wie du gesagt hast, dieses Kalkskelett, dieses Gebilde schaut nicht lebend aus auf den ersten Blick. Allerdings bestehen sie in aller Regel aus einer Kolonie von vielen, vielen einzelnen Polypen, Tierchen. Und die haben einen ganz besonderen, sehr ursprünglichen Bau, nämlich nur zwei Zellschichten, sehr ursprünglich. Aber trotzdem haben sie etwas, was ihnen geholfen hat, über erdgeschichtliche Zeitalter sehr erfolgreich zu sein. Und zwar erstens sind es die Nesselkapseln, darum heißen sie auch Nesseltiere, sogenannte Kniden. Das ist ein Mechanismus, der so einzigartig ist in der Natur, wäre eine eigene, eine lange Erzählung, unfassbar, was diese Nesselkapseln können. Und damit erbeuten die Nesseltiere ihre Beute. Das ist also ein Punkt. Aber dann haben sie noch etwas anderes, und zwar eine Symbiose. Schon sehr früh sind sie diese Symbiose eingegangen mit ganz anderen Lebewesen, nämlich mit mikroskopisch kleinen Algen, mit sogenannten Mikroalgen. Die sind photosynthetisch aktiv, sind Einzeller. Sie leben im Gewebe der Korallentiere. Und dass sie verschiedene photosynthetisch aktive Pigmente haben, haben sie verursachen sie auch die schönen Farben der Korallen. Davon gibt es eben, genauso wie von den Nesselkapseln, gibt es Millionen und hunderte Millionen dieser Fremdzellen, dieser Mikroalgen. Und die Symbiose ist wirklich so einzigartig, weil keine Koralle könnte Riffe bauen in dem Ausmaß ohne diese Helfer. Biologen haben berechnet, dass Korallen, die solche Mikroalgen haben, die Meeresbiologen nennen das hermatypisch, solche können also sehr viel mehr Kalk produzieren, nämlich 10-mal mehr als Korallentiere, die keine Zooxanthellen haben, also diese symbiontischen Partner. Das heißt, die Produktivität an Kalk ist viel, viel höher und so können sie auch Gebilde schaffen wie die Riffe. Und das sind bekanntlich die allergrößten Gebilde, die jemals von Lebewesen erbaut wurden.
Und sie sind sehr empfindliche Wesen und der Klimawandel und der Mensch macht ihnen zu schaffen. Was passiert jetzt da, warum sie so grau sind und so farblos?
Genau, dieses Zusammenleben, diese Symbiose ist sehr, sehr kompliziert. Das ist nicht auf den ersten Blick, schaut es einfach aus. Die Koralle ist ein Tier, diese Mikroalge ist unter Anführungszeichen pflanzlich. Das heißt, verbraucht CO2, produziert Zucker, produziert Sauerstoff, all das, was Tiere brauchen. So ist es ein perfekter Austausch. Die Mikroalge entnimmt der Koralle die Abfallstoffe und liefert dafür Stoffe, welche der Koralle helfen. Nun ist aber das im Detail schon sehr, sehr kompliziert. Seit Jahrzehnten und noch länger erforschen Biologen die Geheimnisse dieses Zusammenlebens. Erst seit vielleicht 20, 30 Jahren beginnt man zu verstehen, was da genau passiert. Und es passiert Folgendes, bei zu hohen Temperaturen von über 30 Grad über längere Zeiträume, das heißt zum Beispiel Wochen, hört diese Symbiose auf zu funktionieren. Das heißt, im Stoffwechsel der zwei verschiedenen Organismen kommt es zu Problemen. Es wird zu viel Sauerstoff produziert von diesen Mikroalgen und daraus entstehen Sauerstoffradikale und diese stressen dann das Korallentier, dass diese Zooxanthellen abgestoßen werden, auch aktiv, weil die Koralle es nicht mehr aushält, die Belastung. Und so können sie wirklich innerhalb kurzer Zeit ausbleichen. Das heißt, sie verlieren ihre wunderbare Farbe, die kann wirklich sehr unterschiedlich sein zwischen rosa und bläulich und grünlich und rötlich. Alles, es gibt wirklich alle erdenklichen Farben. Und innerhalb kürzester Zeit werden sie bleich, weil diese Zooxanthellen ausgestoßen werden. Ja, und was passiert dann? Dann stirbt zwar die Koralle nicht sofort. Es ist ja nicht so, dass sie im nächsten Augenblick tot wäre, aber auf lange Sicht kann sie ohne ihre Symbiosepartner nicht überleben. Man sieht das Gewebe nicht, weil es wird durchsichtig, es hat nicht mehr die Farbe, aber die Koralle lebt noch eine Weile, vegetiert dahin und stirbt dann schließlich. Und viele Menschen haben das miterlebt innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen. Und viele haben das so geschildert, dass sie unter Wasser geweint haben. Das ist einfach der traurigste Anblick, den man sich vorstellen kann, den man vielleicht nicht so kennt von Landlebensräumen, weil es nichts Vergleichbares gibt. Vielleicht wäre ein Feuer, ein Riesenbuschfeuer, etwas ähnlich Verheerendes. Aber hier schaut man dem artenreichsten Ökosystem die Erde zu, wie bunt und schön das ist und auf einmal ist es alles nur weiß und man sieht nur diese Kalkskelette durchscheinen. Also eine sehr traurige Geschichte und die passiert zum Beispiel im großen Barriereriff von Australien, sagt man um die 50%, jetzt die genaue Zahl ist schwer zu ermitteln, aber wirklich ein großer Teil, mindestens die Hälfte, ist in wenigen Jahren abgestorben.
Ja, dazu kann ich sagen, dass es auch so wahnsinnig traurig ist zu sehen, wie die Fische dann immer noch in dieser Wüste quasi herumschwimmen. Es ist herzzerbrechend, wenn man sieht, wie es vorher war und wie es jetzt ausschaut. Und es tut einem so furchtbar leid. Es ist grauenhaft.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss sich vorstellen, sagen wir, das sind Ökologen bzw. das sind Biologen im Vorteil, weil sie ein bisschen verstehen, wie komplex ein Ökosystem ist. Andere, die sich damit vielleicht nicht beschäftigen, nehmen das nicht so wahr, die Zusammenhänge, die Komplexität. Aber es hängt alles mit allem irgendwie zusammen. Absolut alles mit allem. Jedes kleinste Ding in diesem System, wenn es kaputt geht, verursacht einen Niedergang bei anderen und so ist es halt vernetzt auf millionenfache Weise. Und es ist ganz klar, dass viele Bewohner der Korallenriffe Spezialisten sind. Das heißt, sie sind wirklich, sie fressen zum Teil manche sogar auch etwas von den Korallenpolypen weg. Das sind allerdings nicht so viele. Aber es ist eben ein Ökosystem. Es sind tausendfache Vernetzungen. Und wenn die Koralle stirbt, dann sterben natürlich sehr, sehr viele Organismen. Und damit ist dieses Ökosystem dann sozusagen weg. Und man muss sich vielleicht noch ergänzen, muss ich noch dazu sagen, ich war auch im tropischen Regenwald und ich war auch im Korallenriff. Und man sagt immer, naja, das ist so ungefähr gleich. Der tropische Regenwald ist auch so artenreich und hat auch diese extreme Biodiversität. Aber ich kann wirklich sagen, im tropischen Regenwald sieht man oft nichts. Man sieht riesige Bäume, sehr viel Grün und ansonsten kaum etwas, weil sich das Leben in den Baumkronen abspielt oder eben. Also ich war 10 Tage im Amazonas-Regenwald und habe, ich weiß nicht, 2 Papageien gehört, so gut wie nichts gesehen. Im tropischen Riff, wenn man wirklich in diesen Top-Regionen ist, wie im Korallendreieck in Südostasien Richtung Australien, da ist die höchste Artenvielfalt überhaupt weltweit. Also da kann man auf einem Quadratmeter bleiben und da ist eine Vielfalt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist unbeschreiblich. Es sind Tausende und auf einem Lebewesen wachsen andere und auf denen wachsen wieder andere. Und es ist dann furchtbar, wenn man weiß, die gehen jetzt zugrunde, weil die Temperatur einfach zu hoch ist. Und ausgelöst wird es durch diese Korallenbleiche, durch dieses Sterben der Korallen.
Ist es nicht mehr aufzuhalten unter keinen Umständen?
Das Problem ist, dass Klimawandel, also die Erwärmung der Erde, ist tatsächlich kaum aufzuhalten. Vor allem deswegen, weil die Menschheit weiß es zwar schon relativ lange, seit Jahrzehnten wissen das, die Wissenschaftler und warnen. Aber die Politik hat immer noch gemeint und auch sehr viele Menschen sozusagen auf individueller Basis glauben, dass die Wirtschaft die Priorität hat. Also dass die wirtschaftliche Prosperität hat immer noch die Priorität vor der Bewahrung sozusagen der Welt, wie wir sie gekannt haben. Und das ist eine Sache, über die man wirklich diskutieren kann. Es ist zumindest kurzsichtig, wenn wir sagen, okay, ich denke jetzt an mein Leben, ich habe einen gewissen Lebensstandard, ein Niveau, auf dem ich lebe, mit einem großen Wohlstand und sehr verwöhnt. Und nun müsste ich zurückschrauben und dazu ist anscheinend keiner bereit. Also wenn man nur an sich denkt, dann sagt man, okay, die nächsten 10, 20 Jahre wird es noch irgendwie laufen. Allerdings mehren sich die Hinweise, dass es sehr, sehr schnell geht. Der Klimawandel geht einfach sehr schnell. Wir sehen, dass es keinerlei Stabilität mehr gibt im Wettergeschehen, dass sich einfach viele Dinge ändern. Die Korallenbleiche, das Sterben der Korallenriffe ist etwas, was einfach passiert, weil diese Symbiose funktioniert so ungefähr zwischen 20 und 30 Grad. Über viele Millionen Jahre oder 100 Millionen Jahre hat sich das eingependelt. Und es gibt diese riffbildenden Korallen nicht in Meeren, die kälter sind als 20 Grad, also weniger haben als 20 Grad. Und es gibt sie auch nicht dort, wo es längerfristig wärmer ist als 30 Grad. Das ist genau dieses Fenster. Und natürlich würde sich das in Tausenden und Zehntausend Jahren irgendwie weiterentwickeln. Bestimmte Arten würden aussterben. Aber in der Kürze der Zeit, weil die Beschleunigung dieser Prozesse ist so enorm, es gibt sogenannte Kipppunkte und man sieht, wie wir sie erreichen. Das Abschmelzen der Gletscher, je weniger weiße Fläche, Schnee, desto stärker beschleunigt sich der Prozess. Das ist nur ein Beispiel. Das Schmelzen der Permafrostböden im hohen Norden zum Beispiel, wo wahnsinnig viel CO2 wieder frei wird. Und all diese Prozesse, diese Kipppunkte, und wir sehen, dass das passiert. Zum Beispiel jetzt während der Corona-Pandemie haben sich viele Hoffnungen gemacht, jetzt wird es vielleicht ein bisschen besser, weil weniger Verkehr ist und Flugverkehr nur der CO2-Anstieg in der Atmosphäre hat überhaupt nicht aufgehört, sondern geht ungebremst weiter, auch wenn wir weniger mobil sind. Und da sehen wir, das lässt sich nicht einfach so reparieren, weder mit gutem Willen. Also man müsste jetzt sehr schnell handeln. Und zwar damit man sagt, es sollte zumindest auf einem gewissen Niveau bleiben. Weil es ist besser, dass sich die Erde um 2 Grad erwärmt, als dass sie sich um 3 Grad erwärmt. Also es macht durchaus Sinn, auch wenn es so hoffnungslos aussieht, dass wir ein gewisses Niveau zumindest erhalten und dass es nicht völlig ungebremst aus dem Ruder läuft, sozusagen.
Diese Informationen sollten noch viel mehr in die Medien. Das ist das Wichtigste überhaupt. Eine kleine Sache, die ich noch anmerken möchte, die jeder von uns machen kann, ist bei gewissen Sonnenschutzmilchs oder Cremes gibt es im Handel den Aufdruck Reef-Friendly. Das bedeutet, dass die Inhaltsstoffe Oxybenzone und Oxytonoxate nicht enthalten sind, weil die den Korallen schaden. Also es ist zwar nur ein kleiner Beitrag, aber es macht durchaus Sinn, diese nicht zu kaufen, die diesen korallenschädlichen Stoffen enthalten.
Das ist tatsächlich etwas, wo viele Menschen das Gefühl haben, ich kann ohnehin nichts tun, es geht alles so weiter. In Wirklichkeit ist die Lösung, liegt die Lösung in vielen kleinen Schritten. Und das wäre ein sehr gutes Beispiel dafür, dass jeder nicht nur etwas tun kann, sondern auch tun soll und muss, wenn wir was ändern wollen, weil man stelle sich vor, eine kleine Bucht, auch in Kroatien, wo es keine Korallenriffe gibt. Und es gehen Tausende, Zehntausende Menschen täglich ins Wasser, und zwar x-mal. Und sie schmieren sich jedes Mal ein voll. Und es ist auch für mich, ehrlich gesagt, sehr interessant. Die Mamas und Papas machen sich große Sorgen, dass das Kind ja keinen Hautkrebs bekommt. Eigentlich sollte ein sensibler Mensch sich fragen, okay, das ist jetzt meine Haut, gut, ich passe auf. Aber wenn ich weiß, dass diese Mittel das Leben im Meer zerstören und wegen diesem Leben fahre ich dorthin und ich will schnorcheln, tauchen, es bewundern, dann müsste ich doch genau mit der Sensibilität auch einfach Rücksicht nehmen auf die anderen Kreaturen. Und wenn man sich anschaut, was in diesen Buchten ist, da schwimmt so ein Film auf der Wasseroberfläche, das sind ja viele Kilogramm, ich weiß nicht, 100 Kilo am Tag, was da ins Meer gelangt, weil es einfach viel zu viele Menschen gibt und sie schmieren sich ununterbrochen ein, weil sie sich einbilden, das ist jetzt das Allerwichtigste. Also ein wichtiger Punkt, der uns zeigt, es gibt eine einfache Lösung übrigens, man schmiert sich eine halbe Stunde vorher ein, noch zu Hause. Oder man kommt an den Strand, schmiert sich ein und wartet eine halbe Stunde. Und wenn das nicht mehr überall verteilt ist, sondern tiefer in den Hautschichten eingedrungen ist, dann kann ich baden gehen und dann kommt es nicht alles ins Meerwasser.
Der Tourismus ist allgemein ein großes Problem. Du hast den Satz gesagt, wir zerstören, was wir lieben. Es ist ja in Ordnung, wenn Menschen wohin fahren, weil sie etwas beobachten möchten. Aber es ist doch eher so, dass sie hereinfallen über diese Lebensräume. Da erzähle ich kurz eine Anekdote. Ich bin einmal auf den Liparischen Inseln im Wasser geschnorchelt, bin ich einfach so da gelegen, das kann ich stundenlang machen, Fische schauen und nichts machen. Und plötzlich ist ein Schiff, Motorboot gekommen mit lauter Musik und Touristen und Alkohol, die sind alle ins Wasser gesprungen. Und das war für mich so extrem beeindruckend in negativer Weise, was für Lärm das ist, was für Gewalt oder Eindringen das ist. Wenn es mir schon so geht, wie geht es dann den Lebensbewohnern dort? Und ich denke mal, der Mensch ist ja fähig, eine gewisse Koexistenz zu leben, aber er hat die Tendenz, irgendwie alles zu erobern, alles gehört ihm und einfach mit Rücksichtslosigkeit einzudringen. Da geht es beim Tourismus um Wasser, um Transportwege, Lebensmittel. Jeder möchte das haben, was er auch daheim hat. Gutes Essen und so weiter. Also es geht nicht darum, ich fahre dahin, weil ich das beobachten möchte, weil ich das wertschätze, sondern es geht darum, ich bin jetzt da und mir geht's da gut und der Rest ist egal. Was sagst du dazu, zu diesem Druck auf das Ökosystem, der der Tourismus ja oft auslöst?
Das ist genau so, wie du sagst. In den Anfängen des Tourismus am Mittelmeer, sagen wir in der Zeit von Goethe und noch vor ihm, gab es die sogenannte Kavaliersreise. Und das war so eine die Grand Tour. Das waren eigentlich die Anfänge des Tourismus, weil die Menschen nördlich der Alpen eigentlich alle wohl situierten Kinder, speziell Männer, also Söhne von guten Familien, sind halt in den Mittelmeerraum gereist. Und es ging damals um Bildung. Es ging darum, dass diese Menschen ja, die Welt sehen und die Ursprünge unserer Zivilisation und diese mediterrane Welt. Aber es waren verhältnismäßig wenige, weil reiche Menschen gab es immer schon weniger als arme. Das heißt, da hat es nicht gedroht, dass es einfach zu viel wird irgendwo. Das ist eine Sache. Und heute ist es einfach die Frage der Dimension. Es wurde daraus eine Industrie. Es ist eine Industrie. Nicht zufällig spricht man von der Tourismusindustrie. Und alles, was industriell passiert in Dimensionen einer Industrie, hat dann Folgen. Es hat auch Folgen, wenn es schon vorindustriell passiert. Nur sind diese, sagen wir, so gering, dass nicht so viel passiert. Aber mit der industriellen Entwicklung des Tourismus sind die Folgen wirklich enorm. Und ich beschäftige mich sehr viel, unter anderem auch mit Kroatien, mit der Adria, mit dem ganzen Mittelmeer. Aber nehmen wir jetzt Kroatien als Beispiel, diese Tourismusindustrie macht Werbung. Wir sehen auch im Fernsehen jetzt diese Einblendungen Kroatien. Also das sind Aufnahmen, wo man sagt, das ist das Paradies auf Erden. Sehr viel mehr als die Hälfte aller Haushalte in Kroatien hatten niemals einen Anschluss an eine Kläranlage. Dieser ganze Tourismus an die Küsten, dass man die zugebaut hat, aber dazu komme ich dann noch. Das ist ein weiterer Punkt. Aber die Abwässer, also es gibt bis heute noch keine großartige Lösung in sehr vielen Top-Destinationen. Die Strände rund um Dubrovnik mussten mehrmals gesperrt werden im letzten Sommer und im vorletzten, weil sie verseucht waren durch Fäkalkeime. Dann kommen die riesigen Schiffe mit 3.000, 4.000 Menschen und so weiter. Also das ist tatsächlich eine Illusion, der man sich gern hingibt. Kroatien, wunderbares, klares Wasser. In Wirklichkeit weiß man, dass bestimmte Top-Organismen, also Indikatororganismen, Schlüsselorganismen des Ökosystems, nehmen wir die große Steckmuschel, Pinna nobilis, die allergrößte Muschel, eine der größten der Welt und im Mittelmeer sowieso, fast einen Meter hoch und steckt so speziell zwischen Seegras im Sandgrund. Und zum Beispiel diese Steckmuschel stirbt ab. Großes Thema, auch in den Medien von Kroatien hört man es. Und der Grund ist ganz sicher die Verschmutzung des Wassers. Posidonia, die ultimative Schlüsselart des Mittelmeeres, das Neptungras, ein Seegras, zieht sich aus vielen Regionen zurück. Und was auch sehr beunruhigend ist, die Algenbestände, Algenwälder. Gemeint sind Makroalgen, davon gibt es im Mittelmeer an die 1000 Arten. Ganz, ganz entscheidende Schlüsselorganismen des Ökosystems. Ohne diese Algenwälder kann die Biodiversität nicht erhalten werden. Das ist die Basis. Da sind Milliarden kleine Lebewesen, Schnecken, Krebschen, da vermehren sich, da ist die Brut und so weiter. Einfach ein Ökosystem. Ja, und das passiert in Kroatien. Ich meine, es gibt natürlich Programme, EU-Beitritt und so, und langsam. Aber was sie machen, vielerorts, zum Beispiel bei uns in Punat in Kroatien, weiß ich, jetzt sammeln sie die Abwässer und leiten sie einfach irgendwo hin ins Meer, weiter weg, damit die unappetitlichen Dinge nicht am Strand direkt herumschwimmen. Nur, wir wissen, die Adria ist bis in die Mitte ungefähr, fast bis Dubrovnik, sehr seicht, ist nur 40, 50 Meter tief. Es ist ja keine Tiefsee, es kann sich nicht wirklich verteilen oder verdünnen, irgendwie großartig wie im Ozean. Das ist zum Beispiel etwas, worüber die Tourismusindustrie wirklich kaum spricht oder gar nicht spricht. Und weil ich es schon angesprochen habe, es gibt noch einen zweiten Aspekt, der mich sehr belastet. In Kroatien werden immer mehr Küsten zu Betone zugeschüttet. Einfach weil es schwer ist, auf diesen Felsen Massentourismus zu betreiben. Manche Leute leben das und wollen genau das, weil sie unberührte Natur erleben, so wie es immer schon war. Aber andere für den Massentourismus brauchen ebene, betonierte Flächen und auch Sandstrände. Und von Natur aus gibt es in Kroatien kaum Sandstrände. Also schüttet man das auf mit Feinkies oder sogar Sand. Das ist natürlich durch die Hydrodynamik, bleibt es oft nicht lange erhalten. Dann muss man nächstes Jahr wieder was nachliefern an Material. Aber man zerstört, das funktioniert ja nicht. Das ist einfach ein Ökosystem und das ist eine Felsküste. Man kann nicht aus der Felsküste unbestraft einfach eine Sandküste machen. Man kann es machen, aber das ganze Ökosystem wird zugrunde gehen, weil diese Organismen sind nicht darauf adaptiert. Also es passieren auch in der nächsten Umgebung, schon am nächsten Meer von uns, diese Dinge im großen Stil. Und der Massentourismus kümmert sich viel zu wenig darum. Und dann gibt es natürlich jede Menge weitere Probleme. Die Abwässer haben wir angesprochen, aber das Wasser generell, woher kommt das Wasser? Der Klimawandel führt zum Wassermangel im Mittelmeerraum ganz massiv. Der Flächenverbrauch, das natürliche Lebensräume verschwinden, weil immer mehr Fläche verbraucht wird, die Plastikbelastung, der Müll und so weiter. Also viele, viele Probleme und es hängt einfach damit zusammen, dass der Tourismus längst nicht mehr ein individuelles Erlebnis ist, sondern eine Industrie. Und wir sprechen von Dimensionen von Hunderten, Millionen Besuchern im Mittelmeerraum. Das ist ziemlich unglaublich. Und da können die Folgen nicht ausbleiben.
Auch weltweit, es gibt da auch auf YouTube abzurufen deine Dokumentation über die Malediven, ein Paradies geht unter. Da sprichst du ja auch über das Problem mit dem Sand. Ich war schon zweimal dort, einmal sehr früh und einmal vor kurzem. Es war furchtbar zu sehen. Damals, wo ich noch ganz jung war, haben wir in einem Bungalow mit einem Ventilator gelebt und es hat einfach gereicht. Ja, also du bist dort und es ist einfach nur zum Staunen und zum Wertschätzen und zum Schauen. Und jetzt, wo wir wieder dort waren, es gibt jetzt mehrere Flughäfen für Wasserflugzeuge. Man kann sehen, wie die Bagger über die Korallen drüber fahren, um Wasserbungalows zu erschaffen. In den Korallen hängen Badehosen, Müll, Handtücher. Die Angestellten tun die Strände kehren, damit die Menschen es schön haben. Und es ist richtig surreal, wenn man da schnorchelt und man sieht da Fischschulen um diese Säulen der Wasserbungalows schwimmen. Und denkt man, vor 2 Jahren war da noch gar nichts. Und jetzt ist da brutaler Bagger im Meer. Es stehen nur mehr 4 Palmen auf der ganzen Insel, wo vorher eine grüne Insel war, wo die Flughunde oben gehangen sind. Also da ist es auch nochmal ganz, ganz deutlich und sichtbar, was passiert. Und es ist furchtbar.
Ja. Ja. Ich hatte genau ein solches Aha-Erlebnis. Ich war auch zu Beginn der 90er Jahre, habe diese Idylle erlebt. Einfach kleine, runde Insel, ein paar einfache Hütten unter den Palmen, jede für sich. Und ansonsten hat man die Schuhe natürlich vergessen für 2 Wochen und ist nur noch barfuß ins Restaurant gelaufen im Sand. Es war ein Traum. Und dann war ich vielleicht gute 10 Jahre, 12 Jahre später mit dem WDR eben für diese Dokumentation, die du erwähnt hast. Und genau diese Gefühle, genau 1:1, also man kann das gar nicht fassen. Und dann, wir haben uns wirklich die teuersten Inseln angeschaut. Das war im Rahmen dieser Dokumentation möglich und wurde eben genau dafür finanziert. Sonst hätte ich es wahrscheinlich niemals miterlebt, was sich da tut. Und vom Barfuß keine Rede mehr, weil die Marmorböden und die Damen mit Stöckelschuhen am Abend und überall Spiegel, Marmor und Unterwasser, Restaurant und Massagesalon. Wirklich, man kann, oder man muss als gebildeter Mensch an den Niedergang des Römischen Reiches denken, wo man sagt, ein Teil der Ursache war die Dekadenz. Einfach eine völlige, krankhafte, kranke Dekadenz. Sinnlose, weil es in vielen Ländern der Welt eine gewisse Schicht gibt. Ich will jetzt die nicht konkret nennen, aber jeder kann sich seinen Teil dazu denken, wo es einfach eine enorme Entwicklung gibt zu einer gewissen neu reichen Schicht. Und denen ist der ganze Naturschutz völlig egal und kann gestohlen bleiben. Und da geht es um eine Industrie. Es gibt ein paar Investoren, die machen diese Inseln, was die Insel ist natürlich nachher ruiniert. Das ist ganz klar. Jetzt, sie beginnen mit Maßnahmen, du hast es angesprochen, zum Beispiel diese kleinen Inseln hatten ein natürliches Leben und die Jahreszeiten dort im Indischen Ozean sind ja Monsunzeiten, das sind die Jahreszeiten dieser Ecke im Ozean und je nachdem, ob das der Winter- oder Sommermonsun ist, haben sich dann Strände oder Sandbänke verschoben. Mal waren sie da, mal waren sie dort. Und das hat den Touristikern nicht ins Konzept gepasst. Also haben sie angefangen, irgendwo was anzupassen. Und in dem Moment ist das zusammengebrochen. Innerhalb von wenigen Jahren sind sie dann so weit gekommen, dass sie die Insel eingemauert haben. Das heißt, rund um die Insel steht eine Betonmauer. Natürlich ist das dann zwischen Sandstrand und dieser Betonmauer eine Kloake, weil das ist ja kein Austausch mehr. Da kann ja kein Korallenriff erwachsen. Und auch diese Scheinwelt, ich weiß nicht, das gehört ja zum Reisen dazu, dass man sagt, man will sehen, wie die Menschen leben. Was sind das für Menschen? Wie leben sie? Wie sind ihre Lebensgrundlagen? Wie? Und es ist dort natürlich eine Scheinwelt, weil die Touristen sind isoliert auf ihren Touristikinseln, die wirklich eine völlig künstliche Welt sind, die nicht mehr viel mit den Malediven zu tun haben. Und 500 Meter weiter ist die einheimische Insel, wo man sieht, was die Realität ist. Und es sind so unterschiedliche Welten. Und die Menschen auf den einheimischen Inseln halten ja die eine Seite der Insel, das ist die mit dem Hafen oder Bootsanlegestellen, die halten sie in der Regel sauber. Und auf der anderen Seite kippen sie ihre Abfälle ins Meer. Und die Abfälle sind immer ja, seit Jahrzehnten industrielle Plastikverpackungen, all diese Dinge, die es früher nicht gegeben hat. Das haben sie immer schon so gemacht. Aber ihre Abfälle damals waren Palmblätter, Kokosschalen und so weiter. Aber jetzt kippen sie es dort und dann müssen eben die Angestellten auf den Tourismusinseln schon um 5 in der Früh beginnen, alles den Schein aufrechtzuerhalten. Und wenn man die Realität aber sieht, dann auch unter Wasser, die Korallen eben abgestorben seit der großen Korallenbleiche, 1997, 98 haben sie sich nie wieder so richtig erholt.
Es gibt auch das Thema der Lärmverschmutzung, da haben viele noch nichts gehört. Sie kennen Umweltverschmutzung, manche kennen auch die Lichtverschmutzung, aber im Meer ist auch die Lärmverschmutzung Ober- und Unterwasserthema durch diverse Boote, Kreuzfahrtschiffe, Bohrinseln. Kannst du uns da was drüber erzählen?
Ich habe so meine eigene Erfahrung aus Punat, wo unsere Schule am Meer ist. Da geht immer wieder die Bohrer. Und die Bohrer kommt vom Osten oder Nordosten. Und manchmal ist sie sehr heftig. Und wenn sie kommt, dann bläst sie auch den Lärm weg von diesen Motorbooten. Und man hört mehr den Wind und weniger die Motorboote. Und es war erst jetzt im Herbst, ist es mir so aufgefallen. Und am nächsten Tag hat dann die Bohrer aufgehört. Vielleicht war es sogar ein bisschen Westwind, was relativ selten passiert dort. Und auf einmal wurde mir bewusst, dass viele Boote über Kilometer zu hören sind. Wahnsinnig laut. Wenn es windstill ist, dann hört man es auf einmal und das Wasser transportiert den Lärm. Und es geht dann verschwinden. Die Boote sieht man nicht einmal mehr. Die müssen 5 oder mehr Kilometer weit weg sein. Man hört den Lärm. Und unter Wasser, ja, da müssten wir in die Physik einsteigen, verbreitet sich Lärm natürlich noch auf eine andere Art und Weise. Und da leben die letzten Adria-Delfine, also die Nord-Adria-Delfine, so bis zu 200 gibt es stationär, so in dieser Gegend, Zres Lochin, in der Kvarner Bucht. Und auch bei Krk sehen wir sie regelmäßig. Und man muss daran denken, wie geht es diesen Tieren, die wirklich abhängig sind von der Bioakustik unter Wasser, weil das ihre Welt ist, ihre Kommunikationsart. Das muss einfach ein unerträgliches Leben sein. Wir kennen das, wenn jemand näher an einer Hauptstraße lebt oder Autobahn, weil dieser permanente Lärm, man weiß, der macht Menschen krank und er macht auch Tiere krank. Und die Lärmbelastung ist einfach so enorm. Und viele Menschen haben Boote, die sie gar nicht brauchen. Das ist ein bisschen wie mit den Autos. Einfach sehr starke, sehr laute. Und man sieht es als Freizeitvergnügen an. Und dann denke man an den großen Schiffsverkehr. Weil das sind dann wieder frequente Töne, ein Lärm, der wieder ganz anders ist. Und hunderte Kilometer weit zu hören ist für diese Meeressäuger zum Beispiel und auch ganz bestimmt für andere Tiere. Ich glaube nicht, dass da eine schnelle Lösung in Sicht ist, weil allein dieses Freizeitverhalten sich total ändern müsste. Es gibt viel zu viele Menschen, die sich ein Motorboot, ein lautes, leisten können. Und das ist gerade in Kroatien, weil es eben das nächste Meer ist für viele Mitteleuropäer, ist es sehr spürbar und hörbar.
Können wir vielleicht kurz noch über die Haie was einwerfen? Die Haie sind ja in den Köpfen vieler Menschen richtige Monster, unterstützt durch diverse Filme, die nur darauf aus sind, uns Menschen zu fressen, wenn wir schwimmen gehen, aber dem ist gar nicht so. Wir stehen gar nicht auf ihrem Speiseplan. Im Gegenteil, der Mensch macht ganz furchtbare Sachen mit vielen Haien. Ich habe da gelesen von dem sogenannten Finning, wo sie die Flosse der Haie aus irgendwelchen Gründen abtrennen und die Haie lebend wieder ins Wasser schmeißen.
Ja, darüber weiß man natürlich aus Meeresschützer seit vielen Jahrzehnten leider sehr gut Bescheid. Das war ein Schlüsselpunkt auch bei der Entstehung oder ein Auslöser für die Entstehung ganzen Bewegungen. Diese Haischutzbewegung hat sich so in den letzten 30 Jahren entwickelt. Weltweit gibt es Organisationen, die sich dem widmen. Die Grundursache lag in Traditionen in Ostasien, speziell in China, aber auch in anderen Ländern, wo diese Haiflossensuppe sozusagen traditionell etwas Tolles ist, obwohl es nur Knorpel ist wirklich, also für jeden anderen ist es absolut durch die Industrialisierung, Globalisierung, der Fischerei, der Fischereimethoden hat man immer mehr Haie aus dem Meer geholt, die Langleinenfischerei und auch als Beifang. Dummerweise ist es nicht nur so, dass irgendwelche Asiaten sich daran beteiligen, sondern auch EU-Flotten machen damit großes Geld, zum Beispiel Spanien, aber auch andere. Der Vorteil unter ganz großen Anführungszeichen, diese Flossen kann man trocknen, das ist so wie Trockenfisch, und dadurch ist es eine Handelsware, die man sehr leicht transportieren kann, eben verschiffen kann und in anderen Teilen der Welt dann verkaufen kann. Das ist also die Problematik. Und dass skrupellose Menschen, die keinerlei Sensibilität haben, anderen Lebewesen gegenüber, wie es halt leider in China zum Beispiel der Fall ist, aber auch in anderen Ländern, ja, also man würde sagen, okay, dann sollen sie zumindest das Tier abschlachten und das, aber das wäre ein Zeitverlust und um die Effektivität zu erhöhen und die Profite, nehmen sie sich nicht einmal die Zeit, sondern schneiden ihnen die Flossen ab und werfen sie zurück ins Meer. Also dazu kann man wirklich nur sagen, so etwas Verwerfliches kann man sich gar nicht vorstellen. Es gäbe ja in zivilisierten Ländern Gesetze gegen Tierquälerei, aber das passiert auf hoher See oft, ist sehr schwer kontrollierbar. Und letztlich würde sich dieser ganze Markt ja in nichts auflösen, wenn es keine Konsumenten gäbe. Mhm. Und sie zahlen sehr viel Geld dafür. Man kann mit einer einzigen riesigen Flosse Zehntausende Euro Gewinn machen, zum Beispiel von einem Walhai. Es ist eine schreckliche Sache. Und vielleicht zu den Haien selbst. Haie waren eigentlich so über 400 Millionen Jahre nicht immer, aber fast immer die Top-Prädatoren der Meere. Das heißt, wir können nicht über die Meere sprechen und über das Ökosystem Ozean, ohne jetzt die Haie gebührend zu erwähnen, weil die Haie waren immer dabei. Und ein Ökosystem ist eben ein System, das ist etwas Verflochtenes und Komplexes. Und die Haie spielen da eine Schlüsselrolle als eine sogenannte Keystone, als eine Schlüsselart, Keystone Species, also in diesem Fall nicht nur eine Art, sondern viele Arten. Es gibt mehr als 500 Arten von Haien. Aber besonders bedroht sind all die, die pelagisch sind, also im offenen Ozean schwimmen. All die sind ganz, ganz besonders bedroht. Natürlich auch andere, so wie der Dornhai, der einst der häufigste Hai der Welt war, eigentlich überall. Aus dem macht man die Schillerlocken, die auch in unseren Breiten sehr beliebt sind. Das wissen viele nicht, was die Schillerlocke, diese Längsmuskel vom Dornhai ist, und von beiden Seiten. So, also die Haie, das ist eine Katastrophe, weil sich das Ökosystem radikal verändert. Und in vielen Teilen der Welt hat man gesehen, was passiert, wenn die Top-Prädatoren verschwinden, dann kommt es zu massiven Veränderungen des Ökosystems. Irgendwas vermehrt sich zu schnell, zum Beispiel kleinere Haie, die werden nicht mehr weggefressen, so Riffhaie, Weißspitzen, irgendwelche kleineren Haie, die Top-Haie sind weg. Also das Ökosystem bricht zusammen, weil das Ökosystem ist eben ein Netz von Zehntausenden Beziehungen. Und man kann nicht an der Schlüsselstelle irgendwas verändern oder gar diese Schlüsselarten wegnehmen, ohne dass sich das ganze System ändert. Und darum muss dem Haischutz einfach sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Viel mehr noch, also bis jetzt, es passiert zwar sehr viel, aber es ist zur Schande der Europäischen Union, dass das hier in Europa möglich ist. Tatsächlich gehört zum Beispiel Spanien zu den Top-Exporteuren dieser Haiflossen. Also es passiert selbst in Europa.
Zum Beifang würde ich gerne noch was anmerken, hast du ja zuerst erwähnt. Vielleicht gibt es Hörer und Hörerinnen, die das nicht wissen, was das ist. Beifang bedeutet das, was beim Fischen versehentlich oder bewusst auch mitgefangen wird. Also ich habe da mal gehört, dass es sogenannte Fischermethoden gibt, dass man Treibgut ins Meer wirft, das mit GPS ausgestattet ist. Dann kommen kleine Fische, die das interessiert. Wenn kleine Fische da sind, kommen größere und es kommen immer größere Fische. Dann meldet das GPS, sobald eine gewisse Anzahl von Fischen dort ist, jetzt ist es soweit und um diese Objekte sind riesige Fangnetze gespannt. Die werden dann zusammengezogen und alles, was sich da befindet, wird gefangen. Da sind dabei Schildkröten, Delfine, Haie, Wale. Das ist eine Katastrophe. Und das passiert wirklich, Robert. Das passiert wirklich,
ja,
oder?
Das passiert leider wirklich. Das ist nicht nur, das passiert wirklich. Das hat es sogar schon früher in traditionellen Kulturen in Südsee irgendwo gegeben, weil die Menschen das immer schon gewusst haben. Und es ist ihnen aufgefallen, dass treibende Objekte im Pelagial in der offenen See ein Bedürfnis für viele Kreaturen, kleine Fische und andere, dass sie Versteck suchen, das ist eine gewisse, bietet eine gewisse Sicherheit. Naja, und dann, wie du das schon genau geschildert hast, dann versammeln sich alle dort und immer mehr. Und ja, und das hat die Fischereiindustrie auch schon bald entdeckt und es wird immer mit Hightech. Hightech ist sowieso das Ende. Solange es ja so als Kleinfischerei passiert ist, konnte man das noch nicht, das Meer völlig zerstören. Aber mit diesen modernen Methoden, eben wie du das geschildert hast, das ist heute Standard. Dieses Fische anlocken mit diesen schwimmenden künstlichen Strukturen, die sind natürlich heute nicht mehr aus natürlichen Materialien, sondern zum Beispiel aus Plastik und eben mit GPS ausgestattet und mit Sensoren und so weiter. Also eine absolut verheerende Methode. Dann kommt es eben zu diesem Beifang, berühmt-berüchtigten Beifang, weil man muss sich vorstellen, auch wenn das Meer so groß ist, aber die Möglichkeiten der modernen Welt sind auch groß. Und damit schrumpft die Dimension des Ozeans. Und dieser Beifang, das sind oft Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen, es summiert sich. Und jedes einzelne Ding, das man da weggefangen hat, das Beifang und das man ins Meer wirft, war ja Teil eines Ökosystems, das ernährt sich, das frisst was anderes, wird gefressen von anderen. Das ist halt wirklich eine Katastrophe. Die Gleichgewichte verschieben sich und es werden auch diese Top-Arten des Ozeans, so wie Meeresschildkröten, Delfine, große Knochenfische, diese pelagischen. Also diese pelagische Welt leidet ganz, ganz besonders. Es ist logisch, weil was 2000 Meter tief ist oder 500 Meter tief oder auch 200 Meter tief, ist schwerer wegzufangen, speziell dort, wo unten irgendwelche Felsen sind oder Strukturen, als das, was im offenen Meer ist. Und das leidet sehr unter den modernen Formen der Fischerei.
Was würdest du dann dem Konsumenten raten, dass er sowas nicht unterstützt?
Der Konsument hat es wirklich nicht leicht und ich glaube, es gibt eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und wir haben das in unserem Mittelmeerbuch geschrieben. Und zwar, es sollte nicht der Konsument bestraft werden für das Versagen der großen Politik der Weltgemeinschaft. Es sollte nicht dem Konsumenten etwas aufgebürdet werden, was ein einzelner Mensch, den treibt es in die Verzweiflung. Zum Beispiel, wenn wir halbwegs sensible Menschen sind und wir wissen, was passiert, uns treibt es in die Verzweiflung. Und die große Politik kümmert sich nicht darum oder nicht ausreichend und findet keine Lösungen. Weil leider ist es so, dass wir das als einzelne Konsumenten nicht ändern können, dass chinesische Flotten treiben im Weltkulturerbe Galapagos oder ähnliches. Wir können es nicht beeinflussen, aber wir können auf jeden Fall, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, unser Konsumverhalten ist ganz entscheidend. Und selbst wenn es absolut sinnlos erscheint oder hoffnungslos, hat es einen Sinn. Allein wenn es nur ein Beispiel ist für andere oder dass man Bewusstsein verbreitet. Also es macht einen Sinn und darum denke ich, dass der Konsument einfach sich gut informieren sollte, nicht blind konsumieren sollte. Zum Beispiel im Urlaub, da wisst man sehr gern, das sehe ich in Kroatien, wirklich auch im Naturschutz sehe ich das kommen dann die größten Naturschützer und dann kommt die Trattoria oder die Konoba und Juhu und jetzt trinkt man und dann Schnapsel, Rakia und dann und so weiter. Und da ist diese Sehnsucht, das Mediterrane am Hafen und so weiter. Und da wird zum Beispiel alles Mögliche bestellt, worauf man gerade Appetit hat. Das Allermeiste kommt von Aquakulturen und viele beruhigen sich mit der Erklärung, ja, das ist ja, kommt aus der Aquakultur, ist kein Wildfang. Aber wenn man sich dann mit der Aquakultur beschäftigt, weiß man, das ist ja gar nicht so einfach, weil wenn man da einsteigt ins Detail, ist die Aquakultur auch nicht wirklich die Lösung, weil es geht um die Menge. Und zu viele Menschen wollen zu viel konsumieren, speziell hochwertigstes Fleisch, auch Fisch eben. Und das funktioniert irgendwann nicht. Das ist einfach ein Teufelskreis, es funktioniert nicht. Das heißt, letztlich müsste die Menschheit zunehmend wirklich darüber nachdenken, wie viel tierisches Eiweiß wir konsumieren und woher es kommt und wie es erzeugt wird. Und das ist eine eigentlich, ich bin also, ich sage es gleich, damit ich jetzt nicht zu selbstherrlich oder selbstgerecht erscheine, den Zuhörern, ich bin noch kein Vegetarier, aber mir ist es einfach sehr wichtig, was ich konsumiere und ich versuche darauf zu achten. Aber ich glaube, auch für mich persönlich ändert sich die Sache in den letzten Jahren und es wird mir immer mehr bewusst, man kann nicht mit gutem Gewissen gedankenlos irgendwas nur so konsumieren, weil es billig ist. Das ist unethisch. Und man sollte sich immer vorstellen, was dahinter ist. Eventuell Schlachthöfe besuchen oder solche Fischereiindustrie-Schiffe, was da passiert, dass man das einmal gesehen hat und dann mal sehen, ob einem nicht der Appetit vergeht. Ich sage es nicht aus der Position des Belehrenden, weil, wie gesagt, ich bin auch noch kein Vegetarier. Aber ich glaube, es ist eine Aufgabe für uns alle, dass wir darüber immer mehr nachdenken, weil das ist ein Schlüsselfaktor bei der ökologischen Katastrophe, die sich jetzt so entwickelt.
Meine Meinung. Man hat sehr wohl eine gewisse Entscheidungskraft an der Kasse. Als Mensch im Alltag, wenn man drüber spricht, Empathie ist auch ein großes Wort. Also man, es lässt einem ja nicht kalt, was passiert. Und es wäre schön, wenn diese Empathie stark genug ist, um zu handeln bei vielen Menschen. Ist es ja schon so, finde ich.
Ja, Empathie ist eigentlich ein Schlüsselwort, weil wir schätzen nur das, wo wir irgendwelche Emotionen haben. Wir beschäftigen uns damit, wenn es uns wichtig erscheint. Und wenn es uns gelingt, der jungen Generation diese Empathie zu vermitteln, und Gott sei Dank entwickelt die junge Generation sehr viel Empathie. Mir kommt vor, viel mehr als zum Beispiel die Nachkriegsgeneration, wo es einfach eine andere sozioökonomische und politische Situation gegeben hat, gegessen wird, was auf den Tisch kommt, da war das einfach kein Thema. Da war man froh, dass man lebt und dass man den Krieg überlebt hat und so weiter. Aber mit der Wohlstandsgesellschaft hat sich vieles einfach alles geändert und ich glaube, dass viele junge Menschen das heute sehr wohl verstehen. Und das ist dann bei Textilien ein Thema, Empathie. Letztlich fragt man sich, woher kommt es, wieso kostet es 5,90 ein super Stück, Bekleidungsstück, woher kommt es, wie kann es so billig sein? Und wenn man weiß, okay, das haben Kinder in Bangladesch erzeugt und gefärbt, dann kann man sich irgendwie Gedanken machen und entscheiden. Und genauso ist es mit dem teuersten Thunfisch oder mit Lachs aus Norwegen, wo man glaubt, das ist doch Ozean, das ist das Reinste. Wenn man sich mit Lachs beschäftigt und mit diesen Themen, weiß man, das ist wirklich ganz, ganz anders. Und so ist es mit jedem anderen Konsumthema. Und nicht alles, was auf den ersten Blick super aussieht, ist es auch tatsächlich und ist tatsächlich nachhaltig. ja, es bleibt uns nichts anderes übrig, als darüber vermehrt nachzudenken und auch zu diskutieren. Und so bin ich froh, dass du eine so schöne Sendung machst, auch so zu solchen Themen.
Dankeschön. Und um den Hörer und die Hörerin jetzt nicht ganz verzweifelt zu entlassen, möchten wir auch noch anmerken, dass es sehr wohl sehr viele positive Beispiele gibt, auch in Bezug auf das Meer. Es gibt Meeresschutzgebiete, es gibt etliche Projekte, Informationsstellen, Bewusstseinsbildung, es gibt eben die Schule am Meer. Es gibt viele Menschen, denen das bewusst ist und die dagegen wirken, die bewusst machen, sensibilisieren. Und möchtest du jetzt als Robert, wir haben leider nur mehr ganz wenig Zeit, noch einen Appell an die Hörer und Hörerinnen richten?
Die Welt geht nicht zugrunde. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Was leider zugrunde gehen kann, ist die Schönheit und die Vielfalt der Natur. Das heißt, das, was wir so ganz allgemein Wildnis nennen. Natürliche Lebensräume mit einer großen Artenvielfalt. Das ist sehr, sehr massiv bedroht. Aber ein Erlebnis aus dem Mittelmeerraum. Es gibt im Mittelmeerraum schon relativ alte Meeresschutzgebiete, zum Beispiel auf den Balearen, bei der Insel Cabrera, Formentera. Noch älter in Südfrankreich, vor Marseille, da gibt es so Inseln, die sind seit 60, 70 Jahren Meeresschutzgebiete. Wenn man dorthin kommt und es noch nicht gekannt hat, dann staunt man und sagt, das ist doch gar nicht möglich, das ist das Mittelmeer, so war das Mittelmeer früher, und das hat man gesehen noch in den Filmen von Hans Haas und Jacques Cousteau. Und tatsächlich, das Wunderbare am Meer ist, wenn man muss nicht einmal Millionen investieren, man muss praktisch nichts investieren. Man lässt einfach nur ein Gebiet in Ruhe, und die meisten Meeresorganismen vermehren sich über frei schwimmende Larven oder treibende Larven im Plankton, beziehungsweise sonstige embryonale Stadien oder Eier oder sonst etwas, also es ist bis zu den Algen, und das Leben kommt zurück. Man sieht es in 10 Jahren, in 20 Jahren ist es schon ein Paradies mit einer Vielfalt an Fischen, mit Mengen auch großen Fischen, zum Beispiel der große braune Zackenbarsch, war dann Jahrzehnte verschwunden. In diesen Meeresschutzgebieten gibt es die wirklich kapitale Stücke oder Schwärme von Meerbrassen, wie in den Tropen. Einfach ein wunderbarer Anblick. Barracuda-Schwärme drehen ihre Kreise und so. Also Meeresschutzgebiete sind das, was mir persönlich auch sehr viel Hoffnung macht, wie gut das funktioniert. Und ich glaube, wir sollten einfach alles dran setzen, viel mehr solche Meeresschutzgebiete zu schaffen, einzurichten und sie dann tatsächlich auch zu schützen. Weil wir haben schon viele, aber wenige von ihnen sind sogenannte No-Touch, No-Go, also solche, wo wirklich nichts passieren darf. Wir denken nur an die Kornaten in Kroatien zum Beispiel, wenn da die Urlaubssaison ist, wie viele Motorboote rasen da kreuz und quer. Das ist also eine halbherzige Schutzmaßnahme. Aber es gibt auch Schutzgebiete, die wirklich streng geschützt sind, und davon brauchen wir mehr. Und das Leben kommt zurück, und das macht mir sehr viel Hoffnung.
Vielen lieben Dank, lieber Robert. Ich werde in den Shownotes dein Buch verlinken, ebenso wie die Dokumentationen, die frei verfügbar sind im Internet. Du bist auch auf Instagram zu finden, habe ich gesehen. Also man kann dir folgen.
Ja, das betreut mein Neffe. Ich selbst bin schon die Nach-Instagram, die Vor-Instagram-Generation, so wollte ich es sagen. Auf dem anderen sozialen Netz, wo noch die etwas Älteren auch sind, da bin ich schon zu finden.
Wir verabschieden uns von unseren Hörern und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal.
Eure Christina.